NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Der Niedersächsische Heimatbund kümmert sich seit Jahren um das Natur- und Kulturgut Alleen. Und außerdem gibt es noch ein Projekt zur digitalen Erfassung historischer Kulturlandschaftsteile. Darüber spreche ich gleich mit meinen Gästen Thomas Krüger und Florian Friedrich vom Niedersächsischen Heimatbund. Und dann schauen wir gemeinsam nach Lüneburg. In der Kunsthalle ehrt die Schau Rapt, das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude. Einen schönen Abend. Der Kulturspiegel am Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Der Niedersächsische Heimatbund, der kümmert sich seit Jahren um das Natur- und Kulturgut Alleen. Seit Jahrhunderten prägen sie ja das Landschaftsbild bei uns in Niedersachsen. Und außerdem gibt es ein Projekt zur digitalen Erfassung historischer Kulturlandschaftsteile. Themen, über die wir heute Abend im Kulturspiegel mit Thomas Krüger und Florian Friedrich vom Niedersächsischen Heimatbund sprechen wollen. Und sie sind hier bei mir im Studio zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, wir freuen uns auch.
Danke für die Einladung.
Welche Bedeutung haben Alleen denn für das Landschaftsbild bei uns in Niedersachsen, Herr Krüger?
Ja, Alleen strukturieren erstmal die Landschaft. Man müsste sich nur mal vorstellen, man steht irgendwo auf einem Hügel. Also ich bin zum Beispiel hier über die B3 hergekommen aus dem Süden. Ich lebe in Alfeld. Und wenn man dann so Tiedenwiesehöhe, wer das vielleicht kennt, so Richtung Hannover fährt, dann ist man ja so auf einer Anhöhe. Und dann sieht man genau in der Landschaft die Straßenzüge, und zwar nicht die Straßen selber, sondern man sieht die Alleen. Das heißt, Alleen strukturieren Landschaft. Und man stelle sich einfach mal diese Alleen weg, stelle sich das vor, und dann sieht die Landschaft noch ärmer aus, als sie eigentlich ja doch schon ziemlich ist.
Wie hat sich denn der Bestand der Alleen in Niedersachsen in den letzten Jahren verändert?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also man weiß in der Länge, in der Dauer sozusagen, historisch, dass eben vor allem in den 60er, 70er Jahren sind viele Alleen gefällt worden, einfach mit dem zunehmenden Straßenausbau. Und man hat dann aber seit den 80er, 90er Jahren wieder angefangen, eben Alleebäume zu pflanzen. Also mein Beispiel, was ich eben hatte mit der Bundesstraße 3 nördlich von Alfeld, ich kann mich da noch erinnern, ich bin ja nun schon bisschen älter, wie damals die B3 auch weiter ausgebaut wurde, da hat man dann wieder Alleebäume gepflanzt. Das Erschreckende jetzt ist, dass man sieht, wie immer mehr diese Alleebäume jetzt in den letzten Jahren angefangen haben zu vertrocknen. Das ist ein echtes Problem, worüber man sich wirklich Gedanken machen muss.
Wie genau fordert Sie das heraus, auch als Niedersächsischer Heimatbund, diese Alleen, dieses Kulturgut zu erhalten?
Also der NHB hat 2015 angefangen mit diesem Projekt. Damals hieß das noch die 500 schönsten Alleen Niedersachsens, die zu dokumentieren. Die Anregung ist von außen gekommen, von jemandem aus dem Heidekreis, der gesagt hat, Mensch, bei uns werden die Alleen auch gefällt an den Straßen. Und irgendwie, wir wissen gar nicht, wie viele wir haben und welche Bedeutung die eigentlich haben. Das wäre doch mal ein Thema für den Heimatbund. Und da hat der gute Mann vollkommen recht gehabt. Und seitdem haben wir eben angefangen, die Alleen zu dokumentieren in einer Datenbank, wie man das heute macht, natürlich online, alleen-niedersachsen.de. Können alle gerne mal sich durchklicken. Und man höre und staune, wir haben bis jetzt über 2300 Alleen dokumentiert und kartiert, mit ehrenamtlicher Hilfe natürlich.
Was bedeuten die denn historisch für Niedersachsen, diese Alleen? Nicht nur, dass es schön aussieht.
Ganz und gar nicht. Also die Alleen sind entstanden, also man weiß schon, dass die alten Ägypter sogar schon Alleen gehabt haben. Nun muss man sich ja vorstellen, ein Baum spendet ja Schatten. Also das ist eine Funktion, die er hat. Bäume geben dem Klima ein gewisses Gleichgewicht, indem sie also eben Schatten spenden, dadurch im Sommer kühlen. Sie binden Feuchtigkeit. Das war ein ganz wichtiger Aspekt dann später im 18. Jahrhundert, als die Heerstraßen ausgebaut wurden. Da hatte man eben neben diesem strukturierenden Aspekt in der Landschaft dann eben auch immer schon gesehen, dass die Alleen den Wegekörper trocken halten, dass sie vor Wind schützen, vor Erosion schützen, vor Regen natürlich auch und eben im Sommer Schatten spenden. Das waren wichtige Funktionen. Und wenn man an Obstbaumalleen denkt, sie haben natürlich auch eine wichtige Funktion in der Nahrungsmittelproduktion, indem sie eben schlicht und ergreifend im Herbst Obst liefern. Also im 20. Jahrhundert, also bis in die 60er, 70er Jahre, also in meine Kindheit hinein, kann ich mich noch gut erinnern, wie es eben bei uns auf dem Dorf wurden dann die Alleebäume versteigert von der Feldmarkgenossenschaft. Da konnte jeder Bürger dann eben seinen Apfelbaum, seinen Kirschbaum, seinen Zwetschgen- oder Pflaumenbaum ersteigern und die Ernte einfahren und einkochen. Das haben wir zu Hause. Meine Mutter war dann auch immer im Herbst dabei und kochte Äpfel und Kirschen und so weiter ein, die wir dann eben gepflückt haben vom Genossenschaftsbaum. Sozusagen.
Aber das ist natürlich eine schöne Idee. Vielleicht ja auch eine Idee, um Alleen schützen zu können, indem man sagt, jeder kann sich da im Grunde beteiligen. Gibt es da Ideen, Projekte, dass man da sich einbringen kann als Bürger, als Bürgerin?
Es gibt dieses schöne Projekt, was einige Naturschutzverbände angeregt haben mit der gelben Schleife oder dem gelben Band, wo man dann eben sagt, also überall, wo ein Obstbaum steht und da kann man eine gelbe Schleife dran binden, der Eigentümer, irgendjemanden gehören ja die Bäume, letzten Endes sind sie natürlich in öffentlicher Hand und da, wo eine gelbe Schleife dran hängt, da kann man sich einfach Obst holen. Das machen auch viele Privatleute so, denn wenn man richtig gute Ernte hat im Herbst, also dann hat man schon seine Mühe, im Winter das wieder loszuwerden. Und man muss ja auch sagen, es ist einfacher, im Supermarkt ein Paket Äpfel für 1,89 zu kaufen.
Aber nicht so schön.
Aber nicht so schön, genau. So, und also ökologisch ist es natürlich wahrscheinlich durch Transport, Verpackung, Pipapo natürlich auch nicht.
Es gibt ja so eine Aktion, die nennt sich Allee des Jahres. Ist ja. Das auch eine Idee, wo Sie sagen, das hilft uns vom Niedersächsischen Heimatbund, die Alleen als Kulturgut zu erhalten?
Sicher, das ist eine Aktion, die hat der BUND mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ins Leben gerufen. Die läuft immer bundesweit. Da gibt es dann auch einen Kalender und alle möglichen Aktionen dann drumherum. Das ist in Niedersachsen nicht ganz so verbreitet, weil einfach der BUND und auch die Schutzgemeinschaft hier in Niedersachsen einfach andere Schwerpunkte sich gesetzt haben. Und wir haben jetzt unter uns sozusagen, wir sind ja eben auch mit den Naturschutzverbänden natürlich immer wieder zusammen. Und da heißt es dann eben so, wenn wir so mit Petra Gerster sprechen, der Vorsitzende vom BUND Niedersachsen, ja, Alleen, das macht ihr, das macht der Heimatbund, das brauchen wir nicht zu machen als BUND.
Ich finde das mit den Alleen eine ganz, ganz tolle Sache. Und Sie haben ja auch eben gerade schon gesagt, Herr Krüger, da kann man im Internet mal gucken, sich das alles so ein bisschen durchlesen. Da sind viele Informationen. Ich hatte ja auch gesprochen von Spurensuche. Niedersachsen digital. Und deshalb habe ich Florian Friedrich auch hier vom Niedersächsischen Heimatbund bei mir mit sitzen. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Projekt. Können Sie uns das mal genauer vorstellen? Was passiert da? Sie machen das ja schon so viele Jahre.
Das stimmt und es hat auch viele Facetten. Also grundlegend geht es darum, ähnlich wie bei den Alleen, die ja eigentlich auch Teil der historischen Kulturlandschaft sind, also sind auch Teil meiner Sammlung sozusagen, grundlegend geht es darum, einen Überblick zu gewinnen, was es noch gibt, was noch erhalten ist aus vergangenen Zeiten. Also es geht um Spuren vor allem landwirtschaftlicher Arbeit, die heutzutage so nicht mehr entstehen würden. Also zum Beispiel Staugräbensysteme, da gibt es viele, viele Themen, die man da vertiefen könnte. Wenn ich mir eins rausgreife, was ich besonders faszinierend finde, sind das alte Gehege. Also wenn man sich vorstellt, dass es noch keine Zäune vor 200 Jahren gab, sondern die Menschen in der Landschaft mit Erdwellen klargemacht haben, wo ihre Grundstücke endeten und wo ihre Viehgehege begannen. Und diese Gehege findet man noch im Wald, gerade in Wäldern, in denen noch nicht viel gewirtschaftet wurde. Und das sind teilweise Jahrhunderte alte Spuren, die vergessen sind und die ich dann eben dokumentiere oder die Ehrenamtliche dann für uns dokumentieren.
Das ist ja das Spannende daran. Da kann man ja auch mitmachen im Grunde. Da gibt es eine App. Erklären Sie mal, welche Chance man da hat, wenn man auch interessiert ist, diese Spurensuche Niedersachsen digital zu unterstützen.
Ja, also das haben wir schon vor über 20 Jahren begonnen mit Meldebögen. Da waren es noch Papiermeldebögen, die man dann ausfüllen konnte und uns schicken konnte. Und jetzt in meinem letzten Projekt in den letzten 3 Jahren haben wir eine App entwickelt, damit das Ganze auch zeitgemäß digital im Gelände machbar ist. Das ist ganz einfach, sage ich mal. Man lädt sich diese App herunter, geht ins Gelände, findet eine Spur, die man interessant findet, also einen Wall, einen Weg, einen Graben und kann dann alles, was man dazu weiß, online melden, aufschreiben. Und das Schöne an dem Prinzip ist, dass andere, die das dann sehen online, das auch erweitern können. Die also vielleicht mehr wissen, die noch ein schönes Foto machen. Und so soll mit der sogenannten Schwarmintelligenz dann eben auch am Ende herauskommen, was noch in den Gemeinden noch vorhanden ist und andere vor allem zum Mitmachen animieren.
Aber das ist ja eine unglaubliche Arbeit. Da gibt es ja jede Menge zu entdecken wahrscheinlich. Da ist ja jeder im Grunde so ein kleiner Archäologe, wenn er unterwegs ist. Das macht ja Riesenspaß.
Also Archäologie ist das eine, aber es hat noch viel mehr Aspekte. Also es gibt wenige Menschen, die alles erfüllen, sage ich mal. Jeder hat da so seinen Fable, seinen besonderen Fokus, den er hat. Und dann geht es auch in Archivarbeit teilweise. Also ich habe auch Menschen, die dann von Archiv zu Archiv laufen und recherchieren, was das nun gewesen ist, mit historischen Karten, mit alten Weideplänen und so etwas. Das machen aber längst nicht alle. Also darum sagte ich, einfacher Zugang. Für viele reicht es einfach, einen interessanten Stein, einen Grenzstein, so etwas zu fotografieren und zu melden. Und andere steigen dann halt wirklich tief ein und recherchieren. Da ist für jeden was dabei, sage ich mal.
Wäre ja vielleicht auch eine spannende Geschichte für Schulen. Also ich könnte mir vorstellen, im Geschichtsunterricht, ich hätte mich gefreut, wenn wir sowas mal gemacht hätten.
Ja, also wir haben da verschiedene Ansätze in den letzten 20 Jahren gemacht, auch gerade mit Schülerinnen und Schülern, haben dabei aber gemerkt, auch wie bei den anderen Ehrenamtlichen unseren Zielgruppen, dass eine Betreuung wichtig ist, eine Begleitung wichtig ist. Das ist also noch kein Selbstläufer, eben weil es so viele Facetten gibt. Und so sind das dann meistens Projekte, die dann beginnen, erfolgreich laufen, aber auch enden. Wir haben also leider noch keinen anhaltenden Erfolg, sage ich mal, ist noch kein Selbstläufer. Aber wir arbeiten dran. Gerade jetzt auch im Studienseminar in Leer zum Beispiel versuchen wir das in die Lehrerausbildung zu bringen. Denn die Lehrerinnen und Lehrer müssen das Interesse dran haben, dieses Thema zu verfolgen. Das bedeutet Arbeit. Das ist einfach so.
Gibt es so eine Spur, Herr Krüger oder auch Herr Friedrich, die gefunden wurde, wo Sie sagen, das war so eine spannende Sache, das hätten wir gar nicht erwartet?
Da habe ich mehrere. Also ich sagte ja gerade, Erdwälle sind so mein Fable und das war nun zufällig eins, das ich selber gefunden habe. Aber da geht es um ein altes Jagdgehege aus dem 17. Jahrhundert. Von dem Jagdschloss, was längst nicht mehr steht, ist ganz viel bekannt. Gibt es wissenschaftliche Abhandlungen ohne Ende? Wo war die Glocke am Ende? Wo sind die Tapeten geblieben? Aber das Hasengehege, was im Wald immer noch zu sehen ist, das hat irgendwie niemand beschrieben. Und ich bin da einfach mal auf Verdacht in den Wald gegangen, habe das gefunden. Und das sind die Momente, wo dann so ein Jubelschrei im Wald auch zu hören ist, wenn man so ein Objekt dann findet. Das ist nachweislich über 300 Jahre alt.
Wow. Also das, man kann das aber auch mit den Alleen eben machen. Das ist auch so ein Gedanke, den wir ja schon länger hin und her wälzen. Wir haben also auf der einen Seite jetzt eben diese Spurensuche-App mit dem Klecks, Kultur, Landschaftselemente, Kataster, einfach Klecks genannt. Und auf der anderen Seite eben diese Alleen-Datenbank. Und irgendwie brauchen wir nochmal so eine Schnittstelle, dass man im Grunde genommen die Alleen aus der Alleen-Datenbank dann irgendwie verschneiden kann, sozusagen mit der Spurensuche, mit der Klecks-App, die ja noch ein größeres, also über Niedersachsen hinausgeht. Das kann Florian vielleicht auch noch mal kurz erläutern. Aber ich, wo wir gerade über Schule gesprochen haben, ich habe mich sehr gefreut, hatte letzte Woche eine E-Mail bekommen von einer Lehrerin aus dem Ort, wo wir momentan unsere Alleenausstellung haben. Zufällig ist das auch Alfeld, wirklich zufällig. Wir haben eine Wanderausstellung gemacht, weil wir tausende von Alleenfotos haben. Und da haben wir vor ein paar Jahren gesagt, Mensch, da müssten wir eigentlich mal aus den besten Fotos mal eine Wanderausstellung machen, mit kurzen Erläuterungen. Und die wandert jetzt durch Niedersachsen, ist jetzt die 14. Station und geht dann auch weiter nach Soltau in die Vilswelten und danach nach Bremen. Und da hatte ich jetzt eine Lehrerin geschrieben, sie wollte mit ihrer Schulklasse in einer Hauptschule, also nicht die allseits verdächtigen Gymnasiallehrer, sondern es ist eine Hauptschullehrerin, Biologie und Erdkunde, die mit ihrer Schulklasse die Ausstellung besuchen will und das entsprechend vorbereiten will. Und da habe ich ihr natürlich erstmal eine Menge Material geschickt, was so ist. Und die kann zum Beispiel eben auch mit der App dann eine Allee dokumentieren mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Mal sehen, was draus wird. Das ist also ganz frisch sozusagen.
Das ist super spannend und das macht natürlich Spaß. Im Grunde kann ja jeder mitmachen. Genau. Oma, Opa, Enkelkinder, ein Wochenende, man macht eine Tour und man guckt einfach mal, was man rechts und links in Niedersachsen so alles Spannendes findet. Und
dann hat man diese App und zack. Ich habe das Smartphone in der Hosentasche und dann, Mensch, da sieht dieser alte Grenzstein, gucken wir mal, ist der schon irgendwie bei Klecks dokumentiert oder auch nicht. Und dann mache ich mal ein Foto, schreibe ein bisschen was. Ich kann dann auch zu Hause ja dann noch ergänzen, wenn es mich interessiert. Genauso gut kann man das auch in der Stadtgesellschaft natürlich machen. Ne? Also Florian Friedrich hat jetzt gerade noch so ein kleines Projekt im Abschluss hier in Hannover, wo es um industriekulturelle Merkmale in der Stadtkultur geht. Also solche Gebäude oder Reste der früheren Industrie in Hannover, die jetzt keine Denkmale sind, die also jetzt nicht von der Denkmalpflege irgendwie betreut werden, sondern die so ganz unscheinbar sozusagen vor sich hin rotten teilweise. Also mir fällt da ein, so eine Toreinfahrt von der alten Wülfinger Brauerei. Oder wenn ich an den alten Güterbahnhof hier am Hauptbahnhof denke, die alten Lokschuppen, die so langsam verfallen, sowas dann eben mit der Spurensuche-App zu dokumentieren und damit dann eben zumindest virtuell zu erhalten. dazu haben wir jetzt auch am 18. Oktober auch eine kleine Veranstaltung, wo wir die App nochmal hier in Hannover in der Alten Börse vorstellen wollen und die Alte Börse gleich mit sozusagen in situ, wie die Lateiner so schön sagen, also an Ort und Stelle dann den Alten Börsensaal, wo man sonst ja nicht so einfach reinkommt, dass wir den Alten Börsensaal dann mal mit der Spurensuche-App einfach virtuell dokumentieren.
Ich finde es super spannend, finde es toll, dass Sie hierher gekommen sind in den Kulturspiegel. Mir war gar nicht bewusst, was es alles für tolle Sachen gibt. Und ich glaube auch, dass einige Hörerinnen und Hörer jetzt da sitzen und sagen, oh, das wäre doch mal eine Idee jetzt fürs Wochenende. Da machen wir uns mal auf den Weg, vielleicht entdecken wir auch was. Thomas Krüger, Florian Friedrich vom Niedersächsischen Heimatbund, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Und alle Informationen finden Sie dazu natürlich auch auf der Seite vom Niedersächsischen Heimatbund. Einfach mal durchklicken und vielleicht entdecken Sie ja auch einen kleinen Schatz bei der Spurensuche Niedersachsen Digital. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Sehr gerne. Ja, ist auch ganz einfach zu finden, heimatniedersachsen.de. Ganz einfach. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
Der Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstagabend. In Deutschland ist das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude vor allem ja durch den Berliner Reichstag im Jahr 1995 bekannt geworden. Da wurde der Berliner Reichstag verhüllt. Und die Kunsthalle in Lüneburg zeigt jetzt in einer Schau Fotografien, Skizzen und Collagen zu diesem und natürlich auch anderen Werken. John Mendrala hat sie sich angeschaut.
Menschen, fast so klein wie Ameisen, verlieren sich neben hunderte Meter langen Stegen auf einem See oder sie scheinen zu schweben inmitten endlos wirkender Stoffbahnen. Dann riesige Objekte, verhüllt und verpackt, sie wirken luftig, fast als hätte ein Riese ein Bettlaken oder eine Tischdecke über seinen Nachttisch geworfen. Bekanntes in ganz neuem Gewand, so in etwa lässt sich die Verhüllungskunst von Christo und seiner Frau Jean-Claude zusammenfassen. Eine neue Schau in der Kulturbäckerei in der Kunsthalle Lüneburg hat sich nun vorgenommen, ihre gewaltige Kunst zusammenzutragen und im Kleinen erlebbar zu machen. Bunte Fässer stehen im Flur. Mehr als 7000 davon hatten die Künstler einst zu einer schwimmenden Pyramide auf die Themse gestellt. Judith Fietz von der Kunsthalle Lüneburg beschreibt den künstlerischen Angang so.
Auf der einen Seite wollen wir ein bisschen die Monumentalität der Christo-Objekte damit darstellen und wir wollen natürlich auch Familien mit Kindern so dieses haptische Erlebnis näher bringen, also das einfach mal anfassen, wie fühlt sich so ein Stoff an, wie ist die Schnürung eines Objektes. Es ist einfach eine ganz andere Erfahrung, wenn man mal so Größe, Form und Materialität wirklich zu spüren bekommt.
Kleine Stofffetzen, mit denen einst der Reichstag eingeschlagen war, liegen aus. Am Gebäude wirkt es leicht. Hier spürt man die Festigkeit des Materials. Es wirkt wenig glamourös. Es fühlt sich mehr wie brennfeste Isolierfolie aus dem Baumarkt an. An den Wänden großflächige Fotos, Collagen und Skizzen sowie die besagten Verhüllungsmaterialien hat die Kunsthalle Lüneburg zusammengetragen. Für Kurator Steffen Hegt ist die neue Christo-Ausstellung Wrapped auch eine Chance, die Kunst der beiden auch Menschen jenseits kunstaffiner Großstädter nahezubringen. Denn das Künstlerpaar verpackt auch Botschaften, die jeder spüren kann.
Seit im Kleinen angefangen, sei es eine Zeitschrift gewesen oder eine Statue oder nur wenige Fässer, die er verhüllt hat. Und dann später bis zu seinen großen Werken wie der Reichstag oder den Arc de Triomphe. Das ist in erster Linie ist es ja eine Intervention in dem gewohnten Umfeld. Also wenn man jetzt beim Beispiel Reichstag bleiben möchte, das ist ein Gebäude, was ich vielleicht als Berliner jeden Tag gesehen habe. Und auf einmal gehe ich dort dran vorbei und sehe das Gebäude in einem völlig anderen Licht, in einem völlig anderen Oberfläche.
In der Lüneburger Kunsthalle sind auch einige Säulen des Ausstellungsraums mit grauen Stoffbahnen verhüllt. Eine Trommel mit rotem Seil steht daneben. Fast so, als wäre die Verhüllung noch nicht abgeschlossen. Bekannt werden die Künstler in Deutschland einem breiten Publikum eben durch dieses Projekt. Kurz vor dem Umzug des Parlaments in die wiedervereinigte Hauptstadt Berlin kleiden sie das Reichstagsgebäude in 100.000 Quadratmeter Stoff. Alles akkurat verteut, jede Falte bewusst gelegt. Gefertigt aus schwerem Garn, Polypropylen mit Aluminiumbeschichtung. Eine künstlerische Idee und doch prägte sie eine politische Debatte. Denn mehr als 20 Jahre lang versuchte Christo, die Politik von seinem Vorhaben zu überzeugen. Lange vergeblich, schließlich doch noch der Durchbruch. Im Februar 1994 geben die Abgeordneten der Kunstaktion dann eine große Bühne. Da staunt sogar die Tagesschau.
Mit überraschend großer Mehrheit hat der Bundestag die Verhüllung des Reichstagsgebäudes in Berlin gebilligt. Der New Yorker Verpackungskünstler Christo will sein Projekt im Frühjahr nächsten Jahres verwirklichen. Der regierende Bürgermeister von Berlin-Diepgen nannte die Bonner Entscheidung mutig. Er verspricht sich von der Verhüllung eine internationale Attraktion.
Und so kam es. 2 Wochen lang zog der Anblick der temporären Kunst im öffentlichen Raum Millionen Menschen in den Bann. An das Jahr 1995 erinnert sich auch Dirk Hansen gut, denn er war mittendrin. Als Lüneburger Bundestagsabgeordneter der FDP stimmte er dem Antrag zu. Als Dank bekam er und die anderen Abgeordneten vom Künstler eine handsignierte Originalskizze. Und eben diese hängt nun auch hier in der Lüneburger Kunsthalle für die Werkschau.
Es war immer auf Ablehnung gestoßen bei den wesentlichen konservativen Gesprächspartnern. Und wir sind alle angeschrieben worden, Termin gemacht. Und dann tauchten bei mir 1993 Jean-Claude, Christo und 3 Begleiter. Und ich hatte das Gespräch im Grunde eröffnet damit, wir brauchen gar nicht lange zu reden, ich stimme zu. Ich bin dafür.
Die verhüllende Kunst Christus, allerdings kaum denkbar ohne seine Frau Jean-Claude, weiß Kurator Steffen Hegt.
Das ist auch wieder ein Beispiel für eine Frau, die einem Künstler wichtig zugearbeitet hat. Also ohne Jean-Claude, denke ich, wären viele dieser Projekte niemals realisiert worden, weil sie immer im Hintergrund den Ansporn gegeben hat, die Leute kontaktiert hat, ihn vielleicht auch zum gewissen Punkt immer wieder motiviert hat, neue Ansätze zu finden. Und ich denke, Jean-Claude war ein zentraler Punkt für diese Arbeiten.
Es sind auch genau die Kontraste, von denen ihre Kunst lebt. 7000 bunte Tonnen, aufgeschichtet wie eine Pyramide, mitten in London auf der Themse oder hölzerne Pfade über italienische Seen. Wie zuletzt 2016, die nur aus der Luft in Gänze erfassbar sind. Ziel des Künstlerpaares war auch immer ein direkter Kontakt des Publikums mit ihren Werken. Eine Begegnung der Menschen mit der Kunst, im Alltag, im Stadtbild oder durch das Begehen ihres Kunstwerkes. Und diese Wirkung beim Betrachter hält an, auch jetzt, Jahre nach dem Tod der beiden Verhüllungskünstler.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Einen tollen Abend wünsche ich Ihnen. Elke Heidenreich ist über 80 Jahre und sie liebt ihr Alter. In ihrem neuen Buch Altern nimmt sie uns die Angst vor dem Alter und verrät, die beste Zeit kommt nach der Rente. Wir waren bei einer Lesung dabei. Dann blicken wir auf die Kulturlandschaft in Niedersachsen und wie es finanziell weitergeht. Der Arbeitskreis Niedersächsischer Kulturverbände fordert nämlich von der Landesregierung mehr finanzielle Mittel. Und wir nehmen Sie mit ins Oldenburgische Staatstheater. Dort fand am Wochenende die Premiere von Antigone, Schwester von, statt. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ihr Buch steht seit Monaten in der Bestsellerliste auf Platz 1. Altern heißt es. Vor kurzem hat es Elke Heidenreich auch in Hannover vorgestellt. Und zwar im ausverkauften historischen Saal des Pelikanturms. Mein Kollege Marco Heuer war auch mit dabei. Jetzt ist er hier bei mir im Studio. Hallo Marco.
Hallo.
Welchen Eindruck hat die mittlerweile ja doch 81-jährige Schriftstellerin auf dich gemacht?
Ja, ganz ehrlich, ich kann, glaube ich, sagen, dass ich aus dem Staunen nicht mehr rauskam. Man möchte sich irgendwie verneigen vor so viel Witz und Esprit, Lebensklugheit und auch die Provokation, die dann immer dabei war. Also das ist eine Frau, die das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen immer bewusst auskostet, die klare Kante zeigt. Ja, und die wahrscheinlich auch so manch 30-Jährigem sagen könnte, so alt wie du bist, kann ich gar nicht werden. Also für mich eine Mutmacherin, nicht nur für die eigene Generation.
Und wofür macht sie genau Mut?
Naja, letztlich sagt sie, wir werden halt alle älter, das ist eben so, nur die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern wie man alt wird, das ist ihr wichtig. Und da hat sie dann im Folgenden viel Gutes und viel Tröstendes zu sagen. Was vielen Lesern, glaube ich, gefällt, das ist, dass sich ihre eigene Erfahrung darin widerspiegelt, dass sie sich wiedersieht und gibt da so Beobachtungen, die wirken auf den ersten Blick vielleicht banal, zum Beispiel, dass man im Alter ja viel schlechter schläft und beim Wachliegen viel grübelt oder dass man plötzlich Medikamente nehmen muss, auch wenn man sein ganzes Leben bislang ohne ausgekommen ist. Ja, dass Schuhe mit hohen Absätzen nicht mehr passen. Man verliert und verpflegt Brillen, Schlüssel, Portemonnaies. Geht mir mittlerweile übrigens selbst schon so.
Mir auch.
Vergisst Namen, aber ist das schlimm? Nein, sagt Elke Heidenreich. Und jetzt zitiere ich aus ihrem Buch eine ganz kleine Passage. Da schreibt sie, gejammert wird nicht. Leute, die jammern, die alles besser wissen, die sich nur beklagen, auf alle schimpfen, immer benachteiligt sind, nie selbst was falsch gemacht haben. Grund, guter Himmel, die muss man meiden immer, erst recht im Alter. Also, Lamoyanz, Trübsal oder gar Angst, das sind ihre Sache nicht.
Sie ist an dem Abend ja auch nicht alleine gekommen. Mit dabei war ihr 28 Jahre jüngerer Lebensgefährte Marc-Aurel Floros, ein Musiker, der sie am Klavier begleitet hat. Wie hat das Paar auf dich gewirkt?
Ja, ich war wirklich sehr amüsiert. Man hat schon gemerkt, da sitzen zwei Menschen, ja, die eine unglaubliche Wertschätzung füreinander haben, die sich aber auch gut foppen können, vor allem sie ihn, wie sie dann so lakonisch erzählt und ihn manchmal bittet, doch dieses und jenes schneller zu erledigen oder endlich mal zu Potte kommen und dann sich aber ganz verständnisvoll zeigt, als sie sagt, naja, in seinem Alter gehen einem die Dinge ja auch nicht mehr so leicht von der Hand, und das sagt dann eine Frau, die 28 Jahre älter ist. Also herrlich einfach.
Großartig. Wie haben die beiden denn den Abend gestaltet?
Ja, das war schon perfekt arrangiert. Sie hat vorgelesen, ausgewählte Passagen, 112 Seiten hat dieses Buch, und nein, ich kann fast sagen, mit Werf richtig vorgetragen, wie eine Schauspielerin. Sie hat das gelebt, dass bloß keine Zweifel aufkommen, dass sie das auch wirklich alles selber, ja, erlebt hat. Und er hat ihre Worte dann am Klavier kommentiert, ganz charmant, mit höchst einfallsreich arrangierten klassischen Klängen und Chansonmelodien. War wirklich toll, manchmal hat sie sogar mitgesungen, also das war richtig dramaturgisch gut gebaut.
Dramaturgie ist das Stichwort. Wie ist das Buch aufgebaut?
Das ist ein Buch von jemandem, der viel liest, für jemanden, die selber gerne viel lesen. Also eine Zitatensammlung. Man weiß ja, Elke Heidenreich verschlingt die Bücher geradezu. Eine sehr belesene Frau. Und da überrascht es auch nicht, dass sie Leute wiedergibt, die sich zum Altwerden, zum Altsein schon geäußert haben. Also wer ist da alles dabei? Figuren der Weltliteratur von Kierkegaard bis Goethe, Seneca. Also die ganze Palette. Aber es ist nie eine reine Aufzählung. Sie verknüpft das dann immer mit ihren eigenen Pointen, ganz viel Lebenslust. Also es macht wirklich Spaß, dazu zu hören.
Du warst da, was hat dir besonders gut gefallen?
Ja, also ich mochte immer dann, wenn sie so zum Angriff überging. Ich erinnere mich noch, dass sie dann von den Botox gespritzten Kardashians dieser Welt sprach und was dann da mal so aufplatzen könnte irgendwann, das wäre bei ihr natürlich nicht der Fall. Und dass sie klarstellte, bei ihr wird nie und nirgendwo immer was aufgepumpt, vergrößert oder sonst was verändert. Ja, und dann sprach sie auch über das Sexualität im Alter, war ja durchaus auch ein älteres Publikum da, und die haben natürlich genau zugehört und sagte dann so, ja, wenn die wüssten, was wir noch alles so machen, und dann war man schon gespannt, was da noch kommt, aber dann hat sie sich nicht so weit reingucken lassen in die Karten, hat dann aber gesagt, naja, Treue, das war zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens sozusagen ihre Haltung, also sie hat das schon gut ausgelebt, und dann machte sie so eine kleine Kunstpause und sagte dann, naja, die ganzen hübschen Männer, ich hatte sie alle damals.
Hast du am Ende noch mit Elke Heidenreich sprechen können?
Ja, ich war kurz da, weil ich unbedingt eine Widmung haben wollte in diesem Fall, und habe mich dann angestellt, war eine lange Schlange, und dann war ich an der Reihe und sagte dann, Marco mit C bitte, und anscheinend muss ich das sehr deutlich pointiert vorgetragen haben, worauf sie dann sagte, Sie mögen ja offenbar auch klare Ansagen. Da war ich dann erstmal verdutzt, weil ich hatte ja noch was weiteres vor, dass ich auch ein Foto mache mit einer Kollegin, und fragte dann, na, Foto lieber so oder welche Perspektive wäre dann gut, und dann sagte sie auch nur ganz trocken, schön wäre, wenn wir das Foto überhaupt machen würden. Elke Heidenreich, ein Original einfach, würde ich sagen.
Unverwechselbar. Marco Heuer hat mit ihr gesprochen und war da, und ein Foto hat es auch gegeben, oder?
Foto hat es auch gegeben,
na klar. Sicher, also ihr habt es geschafft. Ich danke dir, dass du kurz reingeschneit bist hier, uns ein bisschen erzählt hast von dieser wunderbaren Lesung. Und wenn Sie das Buch auch gerne haben möchten, es heißt Altern von Elke Heidenreich, ist im Hansa Berlin Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Danke, Marco.
Sehr gerne.
NDR1 Niedersachsen am Dienstagabend im Kulturspiegel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Arbeitskreis Niedersächsischer Kulturverbände fordert von der rot-grünen Landesregierung mehr finanzielle Mittel für die Kultur. Denn im Entwurf für den Haushalt 2025 ist nicht ersichtlich, dass das Land bestrebt ist, die Kultur finanziell mehr zu unterstützen. Andrea Schwietzer hat mal nachgefragt.
Die Forderungen sind klar und bekannt.
Wir fordern den Ausgleich der Tarifsteigerung und den Ausgleich der Inflation. Das ist unsere absolute Mindestforderung. Und für die Kleinkulturverbände fordern wir mindestens 2 voll ausgestattete Stellenäquivalente. Und auf mittelfristige Sicht ist es einfach notwendig, dass wir das Doppelte an Geld kriegen. Also von 0,02% des Haushaltes auf 0,04%, was immer noch lachhaft wenig ist.
Vera Lüdeck vom Arbeitskreis Niedersächsischer Kulturverbände, kurz AKU, und Geschäftsführerin der LAG Rock wird nicht müde, auf die prekären Bedingungen, besonders in der freien Kulturszene, aufmerksam zu machen.
da wir seit 2017 keine Erhöhung der Mittel bekommen, bedeutet das de facto, dass wir einen Kaufkraftverlust von 25% haben. Das heißt, durch Inflation, durch Tarifsteigerungen, durch die multiplen Krisen sind wir an einem Punkt jetzt angelangt, wo es nicht mehr möglich ist, mit dem Geld, was wir noch haben, die vorhandenen Strukturen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Ansprüche, die an uns gestellt werden, zu erfüllen.
Und diese Ansprüche seien in den letzten Jahren massiv gestiegen, ergänzt Vera Lüdig. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Barrierefreiheit, Generationswechsel, KI. Die Themen sind groß und sollen bearbeitet werden. Genau das versuchen der AKU und seine Mitgliedsverbände mittels Fortbildungen und Beratungsformaten. Und davon profitieren rund 1200 freie Kulturträger, vor allem auch in der Fläche. Noch. Thomas Overdick, Geschäftsführer des Museumsverbands für Niedersachsen und Bremen, möchte zum Beispiel ein über 5 Jahre aufgebautes und etabliertes Qualifizierungsangebot, die Museumsschule, verstetigen. 700 Museen in Niedersachsen werden damit erreicht. Bisher wurden die notwendigen 30.000 Euro von Stiftungen zur Verfügung gestellt. Und jetzt?
Diese 30.000 Euro haben wir nicht. Das heißt, dieses zentrale Beratungsangebot, das im Bundesvergleich eines der stärksten Beratungs- und Schulungsangebote für Museen überhaupt ist, droht eingestellt zu werden oder drastisch gekürzt zu werden, weil wir es eben in dem etablierten Umfang so nicht weiterführen können.
Fehlende Projektgelder und eine grundsätzlich strukturell unterfinanzierte Kulturszene. Die Folgen zeigen sich überall, sagt die Leiterin des Literaturhauses Hannover, Katrin Dittmer, auch in ihrem Betrieb.
Wenn dieser Förderaufwuchs nicht kommt vom Land und jetzt, da wir ja in örtlicher Einrichtung sind, auch von der Kommune, wir müssen unsere Leistung halbieren. Und dann gibt es nur noch die Hälfte von allem. Und natürlich wird da mancher zynisch sagen, ja, so what, gehe ich halt woanders hin. Man muss sich das eben so vorstellen, dass das ja überall passiert. Und deswegen fürchten wir diesen Kahlschlag.
Grundsätzlich geht es natürlich um die Frage, was ist uns Kultur wert? Tilman Schlömp, Generalsekretär des Landesmusikrats Niedersachsen.
Und das ist dann das, was ganz konkret auch im ländlichen Raum, in dem einzelnen Spielmannszug, was da stattfindet. Kann ich mir die Fortbildung noch leisten? Kann ich meine Kinder da hinschicken? Bezahle ich wahnsinnig viel Teilnehmerbeiträge? Das sind die Fragen, die stellen sich vor Ort. Und da muss die Landesregierung am Ende auch sagen, ist es uns das wert, da ein bisschen Förderung reinzugeben oder möchten wir das nicht?
Die Zahl der anwesenden Journalisten ist bei dieser Pressekonferenz überschaubar. Langweilig fasst ein Kollege den Termin zusammen. Wie soll er hier eine Geschichte erzählen? Sie wiederhole sich doch seit Jahren und werde von der Leserschaft auch nicht mehr geklickt. Und überhaupt, warum müssen Spielmannszüge gefördert werden? Die gäbe es doch sowieso. Ein anderer Journalist fragt, warum es so viele verschiedene Kulturverbände gibt und ob sich die nicht zusammenfassen ließen. So könnte auf Verwaltungsebene Geld eingespart werden. Im Anschluss an die Pressekonferenz entspinnt sich denn auch eine Diskussion über förderwürdige Kultur und die Grenzen eines Budgets. Offensichtlich kann die Kulturszene so laut rufen, wie sie will. Der Aufreger bleibt aus. Und das ist doch eigentlich der Aufreger an sich.
Ich freue mich, dass Sie hier sind im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Das Oldenburgische Staatstheater kombiniert in einem Doppelabend die Stücke Antigone mit Schwester von, aus der Sicht von Antigones Schwester Ismene. Am Wochenende feierte die Inszenierung Premiere. Helgard Füchsel war für uns dort.
Die grauen, leeren Treppen auf der Bühne erinnern an griechische Tempel. Im kalten Licht, im kleinen Haus des Oldenburgischen Staatstheaters, fleht Antigone das Volk, in diesem Fall das Publikum, an.
Welches göttliche Gebot habe ich denn gebrochen? Zu welchem Gott kann ich Unglückliche noch aufschauen? Wen kann ich noch um Hilfe anflehen? Alles, was ich tat, war, den heiligen Gesetzen fromm zu dienen. Und jetzt nennt man mich eine Verbrecherin.
Antigone soll lebendig begraben werden, weil sie versucht hat, ihren toten Bruder Polyneikes zu bestatten. Damit hat sie den Befehl des Königs, ihres Onkels Kreon, missachtet. Es steht das ethische Gebot gegen das Gesetz des Staates. An den extremen Positionen geht die ganze Familie zugrunde. Ein heute hochaktuelles Stück, sagt die Regisseurin Ebru Tatice-Borchers.
Das ist auch etwas, was mich sehr traurig macht daran, dass Antigone heute immer noch so aktuell bleibt, weil es auch für mich wieder erzählt, wie wenig wir überhaupt vorangekommen sind in der Zeit, was die Schritte an eine Demokratiearbeit angeht.
Auf Antigone folgt direkt der Monolog Schwester von der niederländischen Autorin Lot Fekemans. Antigones Schwester Ismene erzählt darin ihre Sicht. Die Regisseurin fand am Perspektivwechsel besonders spannend,
dass die beiden einfach zwei ganz nachvollziehbare, logische Ansatzpunkte, was diese Entscheidung angeht, haben und dass man die beiden in ihrer eigenen Menschlichkeit, in ihre eigenen Schwächen und Stärken sehen kann.
Die Schwestern könnten kaum unterschiedlicher sein. Antigone, die entschlossene, handelnde. Ismene steht in ihrem Schatten. Eine Bedenkenträgerin, die versucht zu schlichten, es aber nicht schafft. Gespielt von einem Mann, Tobias Schormann.
Ich liebte Polyneikes. Ich liebte Polyneikes über alles. Als er die Stadt verließ, um sich gegen Eteokles zu rüsten, habe ich tagelang geweint.
Es ist bei uns in gesamter Besetzung tatsächlich ein bisschen der Fall, dass wir die Figuren nicht durch die Geschlechter besetzt haben, sondern dass man eigentlich eher so an das Material von Spielerinnen denkt und was man in jeder Figur sucht.
Eine Form der Abstraktion. Das Spiel mit den Geschlechtern kann verwirren. Die neue Hausregisseurin des Oldenburgischen Staatstheaters geht bewusst Risiken ein.
Ich mag auch als Zuschauerin, wenn ich mir Stücke anschaue, wo ich das Gefühl habe, einige werden sagen, das ist mega geil, das will ich mir noch einmal anschauen. Und einige werden sagen, totale Katastrophe, ich verstehe gar nichts oder was geht hier eigentlich ab?
Ebru Tatice-Borchers ist in der Türkei geboren und hat dort auch Schauspiel studiert. Dann ging sie zum Regiestudium nach Salzburg. Das Schauspielen vermisst die 34-Jährige nicht, sagt sie. Sie freut sich, dass sie jetzt ganze Spielzeiten mitgestalten kann. Erstmals als Hausregisseurin mit dem Doppelabend Antigone, Schwester von.
Also ich bin sehr gespannt und hoffe Tag und Nacht die ganze Zeit, dass das Publikum das auch genauso spannend finden würde, wie wir uns vorgestellt und gehofft haben.
Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie dabei waren, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich freue mich jetzt schon auf kommenden Dienstag. Da gibt es natürlich wieder viel mehr Kultur. Und jetzt erstmal einen schönen, einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss!